Endlich Frieden. Die Welt war glücklich, als man endlich hörte, alle Geiseln sind frei. Und Israel zieht sich Schritt für Schritt aus dem Gazastreifen zurück. Nobelpreis für Trump? Wurde dort wirklich ein dauerhafter Frieden geschlossen, wie man es in vielen Nachrichten lesen konnte? Ja, die Deutschen spenden Millionen für den Wiederaufbau in Gaza. Aber es gilt die Grundlage für einen echten Frieden? Vermittler unterzeichnen Vereinbarungen zu Gaza. Sind damit alle Fragen gelöst? Die Staaten im Nahen Osten wollen eine Entwaffnung der Hamas, laut Trump. Frieden, die Grundlage für einen weltweiten Frieden, der nun dort in Israel gelegt worden ist. Natürlich freuen wir uns darüber, dass die Geiseln frei sind. Wir freuen uns darüber, dass die Kämpfe aufhören, dass Menschen ihr Leben verlieren, ohne dass sie vielleicht vorher mit dem lebendigen Gott versöhnt worden sind, ohne dass sie vorher den wahren Frieden mit Gott geschlossen hatten, der so notwendig ist, damit der Mensch nicht verloren geht. Nun, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Ich will nicht so sehr auf die politischen Dinge eingehen, die habt ihr sicherlich alle gut verfolgt in den letzten Wochen oder Tagen. Aber das denkwürdige Ereignis fand natürlich am 7. Oktober 2023 statt, als der Terrorangriff der Hamas in Israel geschah. Tausende von Israelis wurden getötet, Hunderte in die Gefangenschaft geführt. Und seit diesem Zeitpunkt wird Gaza täglich erwähnt. Dabei ist das nur ein ganz kleines Fleckchen auf der Landkarte. Ja, es liegt südwestlich von Israel mit einer Grenze zum Mittelmeer und einer anderen Grenze nach Ägypten. Die Fläche ist nur halb so groß wie Hamburg, ungefähr 360 Quadratkilometer. In biblischer Zeit war es um einiges größer. Die Bevölkerung heutzutage beträgt ungefähr 2 Millionen. Und damit zählt der Gazastreifen zu den Gebieten auf dieser Erde, die am dichtesten bevölkert sind, mit ungefähr 5.800 Einwohner pro Quadratkilometer. Und da kann man sich vorstellen, dass ein zweijähriger Krieg eine große Hungerskatastrophe ausgelöst hat und auslösen wird. Und sicher von dieser Seite her sind wir alle froh, dass dieser Krieg beendet ist. Nun, seit wann gibt es überhaupt diesen Gazastreifen mit den Palästinensern, die dort leben? Als Israel, und daran muss man wirklich die wunderbare Hand Gottes sehen, 1948 gegründet wurde, war dieser Bereich unter ägyptischer Besetzung. Erst ungefähr 20 Jahre später, bei dem Sechstagekrieg 1967, war Israel in der Lage, diesen Streifen ebenfalls zu erobern. Doch aufgrund verschiedener Friedensverträge zog Israel sich dann 2005 aus dem Gazastreifen zurück und überließ dieses Land sozusagen den Palästinensern. Es behielt noch die Kontrolle über die Grenzen, aber auch über den Luftraum. Und es war auch in der Lage, mit einer Seeblockade zu verhindern, dass Schiffe an die Küste des Gazastreifens segeln konnten. 2007 dann übernahm die Hamas die Führung dort nach einem Machtkampf und nach mehreren Machtkämpfen in diesem Bereich. Die Hamas selbst gilt international als eine Terrororganisation. Dass sie diesem Namen gerecht werden, das haben sie oft genug bewiesen. Unter anderem leugnen sie zum Beispiel den Holocaust. Aber damit ist das politische Thema auch schon mehr oder weniger zu Ende. Vielleicht ist noch ein Punkt sehr wichtig. Wer sind diese Palästinenser überhaupt? Nun, auch das kann man nachlesen. Es sind arabische Sunniten, aber das muss einen nicht erstaunen, denn 87-90% aller Muslime weltweit sind Sunniten. Aber woher stammen sie? Gibt es eine historische Verbindung zu den Philistern aus biblischer Zeit? Die Antwort ist ganz klar, nein. In der Regel sind es Nachkommen von Flüchtlingen aus der Zeit von 1947 und 1948, als der Staat Israel gegründet wurde. Mit den Philistern der Bibel haben sie eigentlich nichts gemein, jedenfalls historisch nicht. Doch es gibt eine Übereinstimmung, das ist vielleicht der Ursprung des Namens, aber das ist besonders ihr Charakter. Die Philister an sich sind ein Volk aus Kreta, haben aber auch eine Verbindung zu Ägypten. Denn 1. Mose 10, Vers 6 und 14 zeigen uns alle beide, dass sie von Mizraim abstammen. Und das ist ein anderer Name für Ägypten. Also es gibt keine direkte Abstammung zwischen den Palästinensern heute und den Philistern von damals. Aber sie tragen den gleichen Charakter. Welchen Charakter denn? Dass sie Israel vernichten wollen. Es ist ein alter Feind in neuem Gewand und schon Abraham hatte große Schwierigkeiten mit ihnen und auch sein Sohn Isaak. Ihr könnt das nachlesen in 1. Mose 20, 21 und 26, als uns dort der Streit um die Brunnen beschrieben wird. Gaza wird über 20 Mal im Alten Testament erwähnt und es ist völlig klar, dass es sich auf die gleiche Gegend bezieht. Das macht der Prophet Zephania ganz deutlich, wenn er dort in Kapitel 2 etwas über Gaza prophetisch ausspricht. Da heißt es nämlich einmal in Vers 4, denn Gaza wird verlassen. Und dann Vers 5, wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, der Nation der Kerititer. Das Wort des Herrn kommt über euch, Kanaan, Land der Philister. Und da sehen wir, das Land der Philister entspricht dem heutigen Gazastreifen. Das heißt, die Prophetie, die Gott damals über die Philister mit ihrem Charakter, dass sie Israel vernichten wollen, ausgesprochen hat, überträgt sich damit auf die Palästinenser, die ebenfalls an gleicher Stelle wohnen und den gleichen Charakter haben. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Prophetie des Alten Testamentes auf Ereignisse der Jetztzeit bezieht. Denn jetzt leben wir in der Zeit der Gnade. Und die Zeit der Gnade wird in der Prophetie des Alten Testaments übersprungen. Und ich kann dazu nur die Videos auf Bible Teaching empfehlen, die sich damit beschäftigen. Ich kann hier nicht drauf eingehen. Auch wenn es Gläubige gibt, die jedes Ereignis im Gazastreifen heutzutage irgendwo meinen, im Alten Testament wiederzufinden. Aber das ist absolut verkehrt. Das ist eine völlig falsche Auslegung der Prophetie des Alten Testaments. Und hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was der Geist Gottes uns sagen möchte. Die Prophetie des Alten Testaments bezieht sich auf die Zeit, die beginnt nach der Entrückung. Nun, Gaza oder die Philister werden im Alten Testament öfter erwähnt. In 1. Mose 10, Vers 19, schon sehr früh, wenn uns gezeigt wird, und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Sidon, wenn man nach Gera kommt, bis nach Gaza. Später, viele hundert Jahre später, wird Gaza als eine der fünf Philisterstädte genannt. Dazu gehören dann noch Gad, Ekron, Ashdod und Askalon. Und die lagen strategisch sehr günstig, denn sie beherrschten die Küstenstraße von Ägypten nach Syrien und natürlich auch umgekehrt. Und das zeigt natürlich, dass es ein gewisses Spannungspotenzial und dass es die Grundlage für Streit ist zwischen Israel und den Philistern. Später in Richter 16, da finden wir Simson, der dort in Gaza von den Philistern gefangen genommen wird und der es dann schafft, am Ende seines Lebens den Tempel des Dagon mit seiner letzten Kraft zu zerstören. Und er sagt, meine Seele sterbe mit den Philistern und er beugte sich dann mit aller Kraft und der Tempel brach zusammen und die Philister wurden dadurch umgebracht. In Richter 16, Vers 30 kann man das lesen. Außerdem ist Gaza und die Philister eben das Thema vieler biblischer Prophezeiungen in Jeremia, Amos, Zephania und eben auch Sacharja. Nun, die prophetischen Aussagen, die wir über Gaza finden, die beschäftigen sich in erster Linie mit dem Gericht über die Menschen, die in dieser Gegend leben. Eben damals die Philister, aber übertragen jetzt auf die Prophetie in der Endzeit mit den Völkern, die dann in der Endzeit dort leben werden. Das heißt, wir finden dort das Gericht und die Verwüstung über diesen Landstrich als eine Folge der Feindschaft gegen Israel. Wann werden die Nachbarvölker Israels besiegt werden? Das geschieht erst nach dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Und dazwischen liegen noch zwei Ereignisse. Nämlich das erste große Ereignis, das als nächstes kommt, ist die Entrückung aller wahren Gläubigen. Also aller derer, die mit ihrer Sündenschuld zu Gott gekommen sind. Dann gibt es vielleicht noch eine kurze Übergangszeit, dann beginnt die Drangsalzeit und die endet dann eben mit dem zweiten Kommen des Herrn Jesus und danach findet dann das Gericht statt. Die Philister an sich waren ein sehr gottloses Volk. Sie standen mit Wahrsagerei und diesen Dingen in Verbindung und deswegen werden sie in Jesaja 2, Vers 6 auch als Zauberer bezeichnet. Und sie waren solche, die die heiligen Besitztümer Israels an sich reißen wollten. Das heißt, für uns heutzutage geistlich gesprochen, sind die Philister ein Bild von den Namenschristen, die sich anmaßen, geistliche Dinge für sich in Anspruch zu nehmen, obwohl sie gar nicht besitzen. Zum Beispiel die Brunnen, die sie zerstört haben, die Philister damals. Die Brunnen sind ein Bild des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wohnt ausschließlich in den Gläubigen der Gnadenzeit. Und er wirkt in ihren Herzen. Und für sie sind die Wirkungen des Heiligen Geistes. Später im Buch Samuel in Kapitel 5 lesen wir, dass sie sich die Bundeslade aneignen wollten. Und die Bundeslade ist ein Bild des Herrn Jesus. Er ist unser Herr. Er ist derjenige, dem wir folgen möchten. Aber das gilt nur für wiedergeborene Christen. Für alle anderen Menschen auf dieser Welt gilt, dass sie zunächst einmal mit ihrer Sündenschuld zu ihm kommen müssen. Aber die geistlichen Philister heutzutage meinen, sie können alle diese Dinge besitzen, ohne mit ihrer Sündenschuld zu Gott gekommen zu sein. So sind die Palästinenser, wenn sie den Charakter hier tragen, der Philister von damals, dann sehen wir ein klein wenig, was ihr Kennzeichen sind. Und das wird noch deutlicher in einem Vers, nämlich in den Psalmen, im Psalm 83. Da finden wir sehr deutlich den Charakter der Philister. Und wenn wir das mit den Palästinensern vergleichen, dann sehen wir, dass der Charakter sich nicht geändert hat. Es heißt im Psalm 83, Vers 5, sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, das sind die Juden, damit sie keine Nation mehr seien, damit nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Denn sie haben sich mit einmütigem Herzen beraten, sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hageriter, Gebal und Ammon und Amalek, Philistäer samt den Bewohnern von Tyrus, auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. Nun, die Völker der damaligen Zeit mögen anders geheißen haben, aber die Völker, die in den gleichen Gebieten leben, wie diese heute, wie diese Völker damals, sie tragen den gleichen Charakter. Und der Charakter ist, dass Israel vernichtet werden soll. Und wenn jetzt ein solcher Vertrag geschlossen wird, ein solcher Friedensvertrag, sind damit alle Probleme beseitigt? Nun, durch einen Friedensvertrag ändert der Mensch noch nicht seinen Charakter. Er bindet sich zwar an gewisse Regeln, aber ich kenne keinen Friedensvertrag auf dieser Erde, der nicht mal irgendwann, irgendwo, irgendwie und wenn nur ein klein wenig gebrochen worden ist. Denn durch einen äußeren Friedensvertrag bekommt der Mensch noch kein neues Herz und bekommt der Mensch auch noch keinen neuen Charakter. Nicht wahr? Psalm 83 beschreibt natürlich prophetisch die Allianz der Feinde Israels. Also das, was nach der Entrückung passieren wird. Diese Feinde werden als alte Völker benannt. Edom, Moab, Philister und so weiter. Wir haben das gelesen. Aber ihre modernen Entsprechungen deuten auf die arabischen Nachbarstaaten einschließlich der Palästinenser hin. Und wir sehen, was der Charakter ist. Sie haben sich mit einmütigem Herzen beraten. Sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Nun, die Prophetie im Alten Testament zeigt noch etwas. Israel wird überleben, weil Gott seine Zusagen erfüllt. Noch einmal, das bedeutet nicht, dass wir im Alten Testament prophetische Aussagen über die Gnadenzeit finden. Aber da Gott nach der Entrückung wieder mit seinem irdischen Volk anknüpfen wird, ist völlig klar, dass dieses Volk jetzt überleben wird. Das ist im Endeffekt der indirekte Beweis, dass Gott seine Hand über dieses Volk halten muss. Nun, auch im Neuen Testament wird Gaza noch einmal erwähnt, nämlich in der Apostelgeschichte. Und da in einem sehr schönen Beispiel, Apostelgeschichte 8, da lesen wir, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt, in Vers 26. Und dort verkündigt er einem äthiopischen Kämmerer das Evangelium. Und dort jetzt in diesem Gaza, dieser Gaza-Streifen, dort wo ein äußerer Frieden geschlossen wird, da wird uns ein Mann gezeigt, der einen inneren Frieden geschlossen hat. Nämlich Frieden mit Gott, der mit seiner Sündenschuld zu ihm gekommen ist. Und das ist natürlich der alles entscheidende Punkt. Also noch einmal, damit mich keiner falsch versteht, natürlich finden wir es gut, dass die Gegend befriedet wird und dass die Geiseln freigelassen worden sind, überhaupt keine Frage. Aber ist das die Grundlage für einen ewigen Frieden nach der Aussage von Trump? Du brauchst nur auf die Nachrichtenportale zu gehen, da liest du plötzlich, Hamas kündigt Fortsetzung des Kampfes gegen Israel an. Siehst du, ein äußerer Frieden verändert nicht das Herz und verändert auch nicht den Charakter. Mehrmals heißt es im Buch Jeremia, sie sprechen Frieden, Frieden, und da ist doch kein Frieden. Und auch die Stelle in 1. Thessalonicher, die in eine etwas andere Richtung geht als die in Jeremia, die zeigt uns, dass es eine äußere Sicherheit gibt. 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn sie sagen Frieden und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Dieser äußere Frieden rettet keinen Menschen, was die Frage der Ewigkeit anbetrifft. Es gibt jetzt einen äußeren Frieden, aber wenn plötzlich die Entrückung stattfinden wird, dann ist es für alle Menschen, die sich bis dahin nicht bekehrt haben, für ewig zu spät. Die Folge ist diese schreckliche Drangsalzeit, die folgen wird. Es ist im Endeffekt das, was hier steht. Ein plötzliches Verderben kommt dann über sie und sie haben keine Möglichkeit mehr, ihren Weg zu Gott zu finden. Einen dauerhaften Frieden kann es nur durch Jesus Christus, der auch der Messias des Alten Testamentes ist, geben. Es ist einer seiner Namen, denn ein Kind ist uns geboren und man nennt seinen Namen Friedefürst in Jesaja 9, Vers 6. Aber einen weltweiten Frieden, den wird es im Augenblick nicht geben. Das macht das Wort Gottes völlig klar. Jetzt in dieser Zeit der Gnade, da geht es um einen persönlichen Frieden. Und der beginnt, indem du Gott deine Sündenschuld bekennst und indem du glaubst an das Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha. Und damit ist übrigens die Grundlage gelegt, dass du dein Herz ändern kannst und dass du deine Charaktereigenschaften ändern kannst. Und damit ist die Grundlage gelegt, dass es überhaupt möglich ist, mit anderen in Frieden zu sein, da wir die neue Natur besitzen und da wir dann unser Leben in den Fußspuren des Herrn Jesus leben können auf dieser Erde. Wird es jemals einen weltweiten Frieden geben? Ja, natürlich. Aber erst nach dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Erst in dem tausendjährigen Reich, das dann anbrechen wird, da gibt es einen wirklich wahren Frieden. Aber auch das ist kein Automatismus. Denn im tausendjährigen Reich werden viele Menschen geboren werden. Und die müssen sich auch entscheiden für oder gegen Gott. Und wenn jemand offen gegen Gott sündigt, dann wird Gott diesen Menschen innerhalb von wenigen Stunden richten. Es ist ein dauerhafter Frieden im tausendjährigen Reich, aber nur deswegen, weil der Herr Jesus in Gerechtigkeit dort regieren wird. Aber diese Zeitepoche haben wir noch nicht. Und darum gilt jetzt für dich, komm mit deiner Sündenschuld zu Gott, damit du nicht ewig verloren gehst. Dieser äußere Frieden, der dort geschlossen wird, ist sicherlich etwas, was viele Menschen jetzt beruhigt. Aber dadurch ist noch kein Mensch persönlich gerettet. Und ich hoffe und wünsche, dass du diesen Schritt tust, damit du nicht ewig verloren gehst.